Ich alle recht herzlich und ganz besonders natürlich Johannes und Annemarie. Und es freut mich ganz besonders, dass nach der schweren Vorgeschichte und der schweren Operation, dass du wieder so weite Reisen machen kannst und Wortdienst hältst und auch hervorragend aussiehst. Freut mich also ganz besonders. Ich möchte euch zuerst ein Wort aus dem Epheserbrief lesen, dem Kapitel 4, die Verse 11 bis 16. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre und der Betrügerei der Menschen durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allen hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Bekanntmachung machen wir eigentlich erst morgen, aber da vielleicht der eine oder andere morgen doch nicht da ist, sind zwei Sachen. Einmal, wer das am letzten Sonntag nicht mitgekriegt hat, dass wir vorne Umschläge haben zur Spenden an die Missionare in Nepal, die wir ja auch vor kurzem hier hatten, kann sich vielleicht jeder noch erinnern. Und das Zweite wollte Gabi auch noch irgendwas.
Damit das nicht so ganz untergeht, vielleicht morgen wegen dem Essen nächsten Sonntag, an dem Pfingstsonntag, würde ich alle bitten, das Geschirr, das wir brauchen, jeder mitbringt. Weil wir anschließend ja ausräumen und somit hätten wir dann das Problem, dass wir das dann auch wieder mitnehmen müssen zum Spülen. Also auch Trinkbecher oder so, einfach dran denken. Ich sage es morgen auch nochmal, aber doppelt hält meistens besser. Genau, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Danke.
Gut, dann wollen wir als erstes noch ein Lied singen. Das Lied 608, 608. Die Verse 1 bis 3. Lass uns noch beten. Vater, wir danken dir auch heute Abend wieder, dass du uns durch die Woche gebracht hast, dass wir hier schon so lange in Frieden, Freiheit und auch im Überfluss leben dürfen, dass wir die vielen Brüder haben, die immer die Arbeit auf sich nehmen, dein Wort zu verkündigen und auch weite Reisen und Krankheit sie nicht hindern kann. Vater, wir denken aber auch an alle unsere Geschwister und vor allen Dingen auch die Missionare in Nepal. Du weißt, in welcher Not sie stehen. Sei du bei ihnen. Leite du einen jeden und lass sie ein Licht sein in dem Dunkel dort. Vater, wir danken dir auch, dass wir hier immer Gemeinschaft haben dürfen, dass wir dein Wort haben dürfen und dass du uns bewahrt hast bis hierher. Vater, sei du auch bei Johannes und rede du durch ihn, dass wir weiter wachsen können und öffne uns die Augen und Herzen, dass wir dein Wort in uns aufnehmen können und segne uns auch diesen Abend. Amen.
Amen. Meine lieben und teuren Geschwister in Christo, liebe Freunde. Ja, mit großer Freude und mit bewegtem Herzen sind wir zu euch nach München gefahren. Es ist immer kostbar und es ist immer einmalig, wenn Menschen, die zum lebendigen Glauben geführt worden sind und Träger dieses einen Geistes sind, unter seinem Wort zusammenkommen dürfen. Und das in seiner Gegenwart. Einmalig. Passiert nicht wieder in dieser Zusammensetzung, wie wir heute Abend sind. Nein, einmal. Tja. Und dann noch eine Versammlung, außergewöhnlich, zusätzlich Sonnabends. Nicht nur sonntags, sondern auch sonnabends. Das zeigt, dass Menschen hier versammelt sind, die eine tiefe Sehnsucht, auch eine Leidenschaft haben. Aus der Quelle seines Wortes zu schöpfen und daraus Kraft zu gewinnen. Wo sollten wir sie sonst in den vielen Angeboten dieser Zeit und Welt hernehmen? Kraft, dass der Glaube nicht Schiffbruch erleidet. Dass wir im Alltag Stehvermögen haben. Für diesen einmaligen Stand, wozu wir durch die Gnade Gottes berufen worden sind. Wir werden heute Abend über Aussagen nachzudenken haben, die uns vielleicht ungewohnt sind und die wir vielleicht noch nie gedacht haben. Kann das sein, dass wir auch mal querdenken lernen? Querdenken. Was ist das? Mal etwas zu denken, was bisher eigentlich der Tradition gar nicht gemäß ist. Wo wir andere und uns selber in Frage stellen. Wir haben es 40 Jahre lernen müssen. Im Sozialismus. Quer zu denken. Position zu beziehen. Das stimmt doch gar nicht, was da uns gelehrt worden ist von Kind auf. Und das, was bei uns Tradition war, von der Säuglingsflasche weg, von der Mutter, das praktiziert jetzt der Westen nach. Haben wir alle schon durch. Querdenken. Deshalb, es ist kein großes Thema, was wir heute und morgen behandeln wollen. Es ist sehr wichtig. Deshalb habe ich es geteilt. Es ist nur ein Wort mit drei Buchstaben. Und dieses Wort heißt bis. Es wurde schon heute eingangs im Text verlesen, aber nicht akzentuiert. Und die meisten haben es überlesen. Da sagt Paulus, die gesamte Wortverkündigung, angefangen von den Evangelisten bis hin zu Lehrer, die haben nur einen Auftrag. Die sind nur deshalb unterwegs, nicht um die Welt zu bekehren, sondern um die Heiligen zu vollenden, so steht es da. Um den Leib Christi aufzuerbauen. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis. Erkenntnis ist kein Wissenpotenzial, sondern ist ein Wesens- und Lebensvorgang im Einswerden mit Christus und dem Vater, bis wir alle hingelangen. Ich habe dieses Wort ausgeklammert, weil ich darauf keine Antwort habe. Ich sag's euch. Aber wenn der liebe Hartmut das eingangs gelesen hat, dann habe ich es nochmal in Erinnerung rufen wollen, dass wir darüber mal nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Die gesamte Wortverkündigung, das ganze Potenzial des Evangeliums ist gebunden zur Vollendung der Heiligen, zur Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen. Da sagen viele, das ist was für drüben, von wegen von drüben. Da steht, damit wir uns nicht hin und her bewegen lassen von jedem Winterlehrer. Gibt es drüben noch eine Winterlehre? Muss also hier passieren. Wie das passiert, ich kann das nicht beantworten. Ich sag's nur mal. Ja, und ich habe dieses Thema eben geteilt. Und da heute Abend Leute vor mir sitzen, die gerne mit der Bibel arbeiten, ist heute Abend das ein etwas schwieriger Abend. Aber ich ermutige euch, konzentriert hinzuhören und nachzudenken. Und dieses Thema von dem Biss habe ich geteilt in ein prophetisches Biss, heute Abend und morgen Vormittag, ein erbauliches Biss. Das erbauliche Biss, das greift also in unserem Alltag hinein. Ja, wie soll ich einsteigen? Schwierig, mir fällt es ein klein wenig schwer. Ein Zeugnis aus dem Alten Testament kennen wir ja alle. Ich will dich hindurchtragen. Wie lange? Bis ins Alter. Die junge Generation kann weghören, aber wir, die wir älter und alt geworden sind, für uns ist das sehr ermutigend. Ich werde euch hindurchtragen bis ins Alter. Ich werde immer und überall der Gleiche sein. Am Anfang wie am Ende, jedes Kind Gottes steht in diesem festen Vertrauen zu ihm, dass er das in uns angefangene Werk auch überwachen wird. Und er wird es vollenden bis. Ihr werdet das kleine Wörtlein nie wieder vergessen, sage ich euch. Und ihr werdet euch einen Buntstift nehmen und ihr werdet das bunt anmalen, weil es so sehr wichtig ist. Bis an dem Tag Jesu Christi. Wir kommen morgen Vormittag noch einmal speziell darauf zurück. Wer könnte denn in dieser Welt so eine Garantieleistung übernehmen? Die Versicherungsanstalten, die bauen ja oft so viele Klauseln ein, wenn da ein Unglück von höherer Gewalt kommt, ja, da geht der Versicherte meist leer aus. Aber nicht bei Gott. Er hat im Voraus die Kosten genau berechnet, überschlagen, dass all die Unglücke und die Abstürze in unserem Leben am Kreuz völlig bezahlt und auch ausgeglichen wurden. Und nicht selten waren ja bei diesen Auseinandersetzungen, wo wir auch manchmal in Trümmern gelegt wurden, Einwirkung von höherer Gewalt, nämlich Mächte der Bosheit. Sagt Paulus, wir haben doch nicht mit der Minna und den Hans zu kämpfen, sondern mit Energien der Finsternis. Energien der Finsternis, wo herrschen die? In den Lufthimmel. Dort ist das Zentrum dieser Macht. Und der Johannes kann in seinem Brief schreiben, was wissen wir? Wir wissen so vieles nicht. Aber eines sollte klar sein. Wir wissen, dass wir Leben aus Gott haben. Und zu gleicher Zeit ein ungeheurer Widerspruch passt nicht zusammen. Der ganze Kosmos, in dem wir leben, liegt in der Umklammerung des Bösen und ist total eingeschlossen. 1. Johannes 5. Und deshalb sollten wir bei den Widersprüchen unseres Lebens, wenn wir manchmal kaum atmen können, wissen, dass hinter diesen Dingen auch gewaltige Kräfte und Mächte der Finsternis stehen können. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, dass wir das richtig einordnen. Aber hinter all diesen Belastungen steht die unwandelbare Treue Gottes über unser Leben. Woher wissen wir das? Liebe Geschwister, wenn nichts mehr vorhanden ist und es kommen Situationen im Alter, wo vieles zerbricht, woher wissen wir das, dass der Unwandelbare zu uns steht? Da sagt Paulus, und wenn wir versagen, unglaubwürdig und untreu werden, dann, was passiert dann? Dann bleibt er treu. Verleugnen kann er sich nicht. Liebe Geschwister, warum prägen wir uns diese Zeugnisse nicht ein? Ich weiß, wovon ich rede, wenn man nicht mehr kann, wo die Kräfte, die physischen Kräfte nicht mehr ausreichen, ein Gebet zu sagen, wo man nur noch Wortfetzen in die Nacht hinausschreit. Hier steht es. Hier steht es. Du bleibst treu. Eigentlich sollte kein Tag vergehen, wo wir unseren Herrn nicht dafür danken sollten. Ich danke dir. Auch wenn ich manchmal deine Hand lasse, du hältst sie fest. Du entlässt uns nie mehr aus der Verbindlichkeit. Immer sind wir darin eingehüllt. Liebe Geschwister, wir werden von dieser Hoffnung und von diesem Evangelium getragen. Das ist Substanz, die uns zu überwinden macht. Nun bei unserem Thema heute Abend. Es ist also eine heilsgeschichtliche Betrachtung über das Wörtlein bis. Ich habe nur 3 Punkte. Und wenn es zu lange geht, dann nehmen wir also nur 2. Ja, das erste ist die Herrschaft Christi. Zweitens, wie lange noch? Und drittens, bis der Tag anbricht. Das Wörtlein bis steht ja oft zwischen ungeheuren Gegensätzen und begrenzt Zustände und auch Zeitabschnitte. Wir schauen uns zunächst 2 Zeugnisse an. Eins aus dem Psalm 110. Da heißt es, ein treue Wort Jahwes zu meinem Herrn. So lautet die Überschrift. Setze dich zu meiner Rechten. Psalm 110. Wer hat das zu wem gesagt? Also ich frage immer mal, ist wichtig, dass wir den Text, den wir selber lesen, auch hinterfragen. Psalm 110. Setze dich, das sagt der Allerhöchste zu seinem Sohn, setze dich zu meiner Rechten. Bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Den gleichen Text nimmt der Apostel Paulus und schreibt ihn der Gemeinde zu Korinth. 1. Korinther 15, 24. Er aber, das ist der Christus, der muss königlich herrschen. Immer und ewiglich. Nein, nein. Die Herrschaft des Christus hat ein Ende und wird begrenzt mit einem kleinen Wörtlein bis. Bis dahin, bis er alle Feinde unter dem Schemel seiner Füße gelegt hat. Können wir uns größere Gegensätze vorstellen wie diese? Jahrtausende lang gräuliche Opposition, Auflehnung gegen Gott wird einmal aufhören und wird überwunden sein. Ist das ein Evangelium? Alles, was sich empört, wieder den Glauben und den Gott im Himmel, das wird einmal aufgelöst werden. Eine solche Siegesbotschaft müsste eigentlich die Grundlage eines jeden Kind Gottes sein. Was ist das für ein Trumpf? Was ist das für ein Siegesjubel des Sohnes Gottes? Ein Lied, was durch alle Ewigkeiten dringen wird. Alle Feinde unter seine Füße. Stimmt doch gar nicht, oder? Die ganze Christenheit schreit. Die Mehrzahl aller Geschöpfe bleibt übrig. Alle unter seine Füße. Nicht damit er unaufhörlich auf sie herumtrampeln kann. Oder man kann es auch in einem anderen Bild sagen. Wir haben zu Hause eine riesengroße Wäschewange, die ist schon 100 Jahre alt. Wird da die Schöpfung unter dieser Mangel gelegt? Und da wird durchgedreht, bis dann alle Geschöpfe gezwungen werden. Du allein. Ist das die Art? Wenn der Sohn alle Feinde unter seine Füße hat, mal drüber nachgedacht? Und wie das passieren soll? Mit Gewalt und Terror. Können wir uns das vorstellen, dass er dazu eine Schar braucht, die er schon vor Beginn der Schöpfung für diesen Dienst auserwählt hat? Und dass du und ich in dieser Bestimmung eingegliedert sind, einmal zu diesem Werk, dass alle Feinde aus dem Inneren des Herzens heraus überführend und zusammengebrochen dieses Bekenntnis sagen können, können wir uns das mal vorstellen, wozu wir eigentlich zum Glauben gerufen wurden und wozu Äonen bestimmt sind, auch nachdem die Gemeinde bei ihm ist, von wegen noch einen Äon, den 1000-Jahr-Äon und noch einen dazu. Was lesen wir? Neue Erde und neue Himmel in die Äonen der Äonen. Es wird gar nichts gewaltsam gemacht, sondern in ganz freier, liebesmäßiger Hinwendung. Durch das Evangelium. Durch das Evangelium. Alle werden bekennen, Jesus Christus allein ist der Kyrios, der Herr. Nein, 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 niemals wird es dem Satan gelingen, auch nur ein einziges Geschöpf bei sich zu behalten. Versteht ihr? Die werden einmal sich von ihm abwenden. Ich möchte nur einmal wissen, warum sich das fromme Volk nicht über diese Siegesbotschaft freuen kann. Könnt ihr mir das mal sagen? Dass die nur alleine den Himmel bevölkern wollen. Als hätte Gott am Anfang keinen anderen Gedanken, kein anderes Konzept gehabt, als die, die sich heute bekehrt haben, für immer im Himmel bei sich zu haben. Könnt ihr euch wenigstens darüber freuen? Na, sieht sehr erbärmlich aus. Das muss uns doch innerlich zerreißen. Liebe Geschwister, als mir mit 18 Jahren dieses Evangelium geschenkt wurde, da brach ein Feuer in meinem Herzen los, das hat kein Mensch je zu löschen vermocht. Auch die Kommunisten nicht. Man erlebt hier einen fürchterlichen Egoismus. Dabei hat man ja vergessen, dass wir vormals auch, was waren wir? Wir waren alle Feinde Gottes und durch seine Gnade und Erbarmung sind wir zu Kindern Gottes geworden. Hier in unserem Text ist von einem göttlichen Muss die Rede, nämlich Christus wird königlich herrschen, bis er gelegt haben wird die Feinde unter seine Füße. Liebe Geschwister, was ist das für ein energiegeladenes Biss? Es bleibt zum Schluss nichts übrig. Ich hätte bald gesagt, keine Kirchenmaus. Natürlich sind die Tiere auch mitbegriffen, aber das Bekenntnis, was hier steht, wird von Menschen gebracht. Demnach gibt es heute, was gibt es heute? Noch ein millionenfaches Finsternis her. Alles Feinde Gottes. Und an der Spitze, da steht Satan. Die Herrschaft ausüben, über den Kosmos gesetzt sind. Das Wort steht als Verheißungspotenzial in unserer Bibel und als Anker unserer Hoffnung. Die Welt, wie sie ist, die wird nicht so bleiben. Nein. Heute übt die Finsternis Herrschaft aus. Oder ist das in München anders wie im Erzgebirge? Wenn man 4 bis 5 Stunden durch die Gegend fährt, das liegt alles so friedlich, gemütlich in der Landschaft, da kommt man gar nicht auf den Gedanken, dass die Geschöpfe so durchgeknallt sein können und sich gegenseitig die Messer auf den Hals schieben. Also was auf diesem Planet gelitten und gestorben und hingemordet wird, das ist nicht mehr. Und da sind wir noch gar nicht mal am Anfang der Gerichtsgeschichte in der Johannes-Offenbarung. Liebe Geschwister, das müssen wir mit wissen. Wie der Kosmos und die Welt, in der wir leben, zurzeit besetzt wird. Und dann haben wir das Wort Biss. Nur so können wir auch den Text in Hebräer 2 verstehen. 2 Vers 8, da heißt es, du, der Allerhöchste, hast alles seinen Füßen, den Füßen des Christus untergeordnet. Das sieht der Schreiber schon am Ende, dass das so sein wird. Nicht sein kann, sondern sein wird. Das ist zielausgerichtete Prophetie. Und dann heißt es weiter, denn indem er, der Allerhöchste, ihm, seinen Sohn, alles untergeordnet hat, hat er nichts ausgelassen. Habt ihr das in eurer Bibel unterstrichen? Nichts, gar nichts. Und was schreit die Theologie? Und fast der ganze Pietismus? Das Gegenteil. Es bleibt so viel übrig. Eigentlich die Mehrzahl seiner Schöpfung bleibt übrig. Kann niemals verklärt unter seine Füße gebracht werden. Er hat mit diesem rebellischen Gesindel eine Ewigkeit zu tun. Er hat nichts ausgelassen, das ihm nicht untergeordnet wäre. Und jetzt kommen dann zwei wichtige Wörter, die sollten wir auch in unserer Bibel vermerken und anstreichen. Jetzt aber. Von diesem großen Gottesprogramm, dass einmal nichts übrig bleibt, von Rebellion und Feindschaft und Widerstand, Dunkelheit und Finsternis und Schatten. Jetzt aber sehen wir, das All noch nicht ihm untergeordnet. Das ist die Situation, wenn du verzweifeln willst und das ganze gottlose Heer sagt dir, wo ist denn dein Gott? Jetzt? Nein, sehen wir das nicht. Nein, sehen wir das nicht. Sehen wir ihm nicht das All untergeordnet, weil die Königsreiche des Kosmos unter die Herrschaft Satans gestellt worden sind. Und wenn das so ist, dass die Finsternis die Herrschaft über den Kosmos erhalten hat, dann wird dieses Verheißungswort erst beginnen, sich zu erfüllen, wenn diese Finsternismacht Stück für Stück gebunden wird, aus der Himmelswelt heruntergeworfen auf die Erde und von der Erde dann in den Abgrund und vom Abgrund in den Feuersee seinen Platz findet. Dieses Wörtlein Biss will uns aber noch etwas anderes sagen, dass die Herrschaft Christi nicht ewiglich sei. Bitte fallen wir nicht in Ohnmacht. Sondern ein Ziel, einen Abschluss, eine Vollendung erfährt. Er muss herrschen, bis jede Rebellion aufhört und jede Feindschaft abgetan, aufgelöst und für immer verschlungen wurde. Hinein? Wohin denn? Wohinein denn? Hinein in Sieg! Nicht irgendwie aufgelöst, sondern in Sieg hinein. In den Triumph. Aus dem Todeswesen hinein in das wahre, unauflösliche Leben. Ist das ein Evangelium in einer Stadt in München heute Abend zu hören? Hier der Petrusstraße. Kaum wird in einer Versammlung diese Siegesbotschaft noch anklingen. Hinein in Sieg. Und was wird dann sein? Was wird dann sein? Wenn dieses Ziel erreicht sein wird, dann übergibt der Sohn dem Vater die ausgesöhnte und ins Gottesleben hinein verklärte Welt, und stellt sich selber wieder zurück. Er gibt den Herrschaftsauftrag ab und unterordnet sich dem Vater, weil das ihm aufgetragene Werk vollendet ist. Und damit ist in Wahrheit dann Gott alles in allem. Man wünschte, es würden alle Gläubige diesen Durchblick haben und das Innerste erfüllt sein von dieser Botschaft und von diesem wunderbaren, vollkommenen Gotteswillen. An dieser Frage oder an dieser Stelle, besser gesagt, wird auch die sogenannte Dreieinigkeitslehre tiefgreifend in Frage gestellt. Und noch etwas. Nicht nur der Sohn tritt von seiner Sonderstellung zurück und unterstellt sich dem Vater, sondern auch wer noch? Die Gemeinde. Die hat auch kein ewiges Dasein als Leib Christi. Auch Israel tritt zurück. Weshalb? Weil sie als Heilsträger nicht mehr benötigt werden. Dazu ist es eine Berufung. Nicht für den Himmel und dass wir gläubig werden, sondern für eine ganz gewaltige Zielbestimmung. Mal darüber nachgedacht, was wir in den Augen Gottes eigentlich für eine Bestimmung als Glaubende haben und wie wenig von den Kindern Gottes, die eigentlich Söhne sein sollen, werden davon geprägt und sind davon ausgefüllt. Seid ihr damit einverstanden? Tja, oder wollen wir unsere Vorzugsstellung immer haben? Ja, doch schön, dass, wie wir uns fast heute überheben über die anderen, die nicht hier, dass das auch im Himmel noch fortgeht. Beugen wir uns nieder vor dieser ungeistlichen Haltung. Auch die kostbarsten Erwählungen Gottes sind nicht Selbstzweck, sondern immer Auftrag zu einem besonderen Dienst. Nur so kann Auserwählung überhaupt theologisch erklärt werden. Dass sie nicht für alles Zeiten ist, sondern dass sie aufhört. Wenn dieser Dienst nicht mehr gebraucht wird, tritt alles wieder zurück. Das war der erste Punkt. Unser zweiter Punkt geht es um die Frage, wie lange noch wird das Volk Israel unter der Decke und der Verstockung bleiben müssen. Wir verlassen jetzt also die Offenbarungsebene der Gemeinde. Es werden Zeiten, unterschiedliche Heilsetappen genannt und voneinander getrennt. Da ist es im Psalmist, kein Prophet ist mehr da und keiner ist bei uns, der wüsste bis wann. Wie lange dieses Elend noch währen wird, bis wann, oh Gott, soll unsere Bedrängnis noch dauern? Soll der Feind deinen Namen für immer schmähen? Warum hilfst du uns nicht durch deine Allmacht und lässt uns elendiglich in den KZ umkommen? Wir brauchen das noch nie zu beten. Aber ein Volk, was durch die Jahrtausende geschlagen und umgebracht wurde, die fragen, wann ist denn diese Zeit zu Ende? Wie lange dauert es? Martyrium dieses Volkes noch. Bis wann, Jahweh, willst du immer verzürnen? Soll wie Feuer brennen dein Eifer? Wie lange wird es noch dauern? Schreit der Daniel und betet. Der Zeitabschnitt des Endes, wie lang, wann kommt er? Denn es wird eine Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht. Bis zu der Zeit, wo dein Volk errettet wird. Tief Luft holen. Das war schon schrecklich. Der Holocaust 33 bis 45. Aber es gibt ein Buch von Arthur Katz, kennt ihr das? Der kommende Holocaust. Vielleicht könnt ihr das antiquarisch mal lesen. Ich möchte euch bitten, liest das Buch einmal. Viel schlimmer als der wird kommen. Was sagt unser Herr? Oder haben wir das überlesen? Eine Zeit, die sie nie von Anbeginn des Kosmos gewesen sein wird. Wird also über dieses Volk kommen. Und dann schreit nicht nur Deutschland, Juda, verrecke. Sondern alle Nationen. Alle Nationen. Bis zu jener Zeit, wo dein Volk errettet wird. So können nur Menschen fragen, die in großer Bedrängnis, in Leiden, in Verfolgung, in Belastungen stehen. Und haben wir nicht auch schon so gebetet? Wenn es nicht mehr geht, wie lange lässt du uns in der Spannung, im Kampf, in der Krankheit und in dem Elend und dem Schmerz liegen, wenn einem der Verstand schwindet? Wegen des Schmerzes. Wie lange lässt du die Gemeinde noch den Kreuzesweg gehen, bis sie gesammelt und entrückt und vollendet ist? Aber das ist meistens persönlich, aber bei Volk Israel ist das kollektiv, das ganze Volk. Wie lange lässt du Israel noch unter Gericht und unter Decke leben? Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Wir werden in Zukunft Dinge erleben, die hat keine Generation bisher erlebt. Wir lesen zuerst den Text aus Matthäus 23, kennt ihr ja alle. Hundert und tausendmal vielleicht schon gelesen. Matthäus 23, 37 bis 39. Jerusalem, Jerusalem. Nicht Rom, Berlin oder New York, sondern Jerusalem, Jerusalem. Die fromme, gesetzestreue Welt. Die Orthodoxie. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt? Das haben wir ja manchmal. Aber die Kinder in der Stadt, die werden das gar nicht mitkriegen. Da gibt es nämlich Hühnerküken, die schlüpfen dann unter der Henne. Erst werden die Eier ausgebrütet und dann kommen die kleinen Dinger heraus. Und dann versuchen sie immer, wenn Gefahr kommt, unter der Henne sich zu verkriechen. Und unser Herr sagt hier, ich habe euch oft versammeln wollen, wie eine Henne ihr Küken unter die Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Ja, die große Tragödie des geschöpflichen Eigenwillens, nicht des freien Willens. Bitte unterscheiden. Das hat das Geschöpf noch nie gehabt, einen freien Willen, aber einen eigenen Willen. Und diesen eigenen Willen haben auch Auserwählte gelassen bekommen. Die können nämlich morgen früh auch viel Eigenes machen. Und am Montag und Dienstag und Mittwoch. Oder geht es nur nach Gottes Willen? Was denkt ihr? Was wir oft in den Jahrzehnten da angehäuft haben, an Eigenwilligkeit, an eigenen Entscheidungen, Gott ist groß und auch gnädig. Aber wenn wir durchaus mit dem Kopf durch die Wand wollen, dann sagt Gott, gut, mach's. Ihr habt nicht gewollt. Was ist die Folge des Eigenwillens des Geschöpfes? Das müssen wir wissen, wenn wir unbedingt unseren Willen haben wollen. Was ist die Folge? Euer Haus wird euch zur Wüste werden. Euer Haus. In dem gegebenen Fall Israel. Das Haus Israel wird euch zur Wüste werden für immer und ewig. Kein Widerspruch, weil es nicht so dasteht. Nach der Meinung der Theologen steht das so da. Für immer ausgelöscht. Wieso soll dieses hartnäckige Volk, dieses widerspenstige Volk noch eine Chance haben? Im Heilsplan Gottes noch eine Rolle zu spielen. Da hat er doch die Christenheit berufen. Merken wir, wie schief wir liegen? Weil es nicht stimmt, was da steht. Euer Haus wird euch zur Wüste werden. Sagt's doch mal. Bis ihr sprecht. Bund ausmalen. Bis ihr sprecht. Gelobt seid, der da kommt. In den Namen des Herrn. Und? Wann wird das werden? Ist das schon mal befolgt? Das wird geschehen, wenn alle Nationen eins werden. Dieses Volk mit Stumpf und Stiel auszurotten. Dann kommt dieser Christus, der König und Messias Israels. Nicht zur Gemeinde, sondern zu Israel. Bis dass ihr sprecht, gelobet seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Also unser Herr kündigt wegen des Ungehorsams und Unglaubens des Volkes Schwergewicht an. Dieser Text wurde vor der Kreuzigung und vor Pfingsten gesprochen. Nicht, dass jemand denkt, wegen der Kreuzigungsschuld und der Ablehnung und Lästerung des zu Pfingsten ausgegossenen Heiligen Geistes sei Israel unter Gericht geführt worden. Dieser Vers wird gerne bei Evangelisation missbraucht, indem man den menschlichen Willen und seine Entscheidungsfreiheit gegen den Willen Gottes ausspielt. Unabänderlich, sagt man, absolut wird der Wille des Geschöpfes emporgehoben. Da muss selbst Gott passen und muss die Schulter hochziehen, die Segel streichen, wenn der Mensch nicht gerettet werden will. Wie solche frevelhaften Gedankengänge in einem Kind Gottes Platz haben können, ist für mich und sicherlich auch für euch ein nicht lösbares Rätsel. Dass wir uns richtig verstehen: Gott zwingt nicht, das hat er gar nicht nötig. Natürlich kann das Geschöpf, aber auch die Auserwählten, ihren eigenen Willen gebrauchen und ihn gegen ihn ausspielen. Aber die Folge davon ist immer, dass wir Umwege und schwere Gerichte durchleben. Am Ende sind wir wieder an dem Punkt angelangt, wo wir unseren eigenen Willen gebraucht und bekommen haben. Jedenfalls geht es hier um ein Gericht, was der Herr über Israel ausspricht. Hätte man dieses Biss in den Evangelien und Briefen mehr Beachtung geschenkt, wären im Dritten Reich viele bewahrt geblieben, sich an Israel zu versündigen. Von dieser Generation sind da nicht mehr viel da. Ich habe nur als 6-7-Jähriger noch etwas mitbekommen. Aber da hat es eine ganze Menge gegeben, die auch mit dem Parteiabzeichen gepredigt haben. Vorwärts mit Luther, Gott und Hitler. So endeten viele Predigten. Wie viele Prediger in SA-Uniform und wie viele Diakonissenschwestern, die haben den Arm fast gar nicht mehr runtergebracht. Weil nun Israel nicht gewollt hat, wird ein unvorstellbares Gericht angedroht. Der eigene Wille hat zur Folge, das wird immer so sein, das geht auch nicht anders, dass euer Haus, eure Wohnung, euer Land, euer Leben euch zur Wüste wird. Nicht für immer und ewig. Nein, nein, so steht es nicht da. Bis sie sprechen, gelobt sei der, kommt im Namen des Herrn. Und da fragen wir, wann, noch einmal, wann wird dieses Volk das aussprechen? Wann wird es aussprechen? Da gibt es ein Wort in der Johannes-Offenbarung 1, Vers 7, kennen wir alle. Siehe, er kommt. Wer kommt? Wer kommt? Der Christus, der König und Messias, kommt in den Energiewolken Gottes. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben, und heulen und werden wehklagen, alle. Liebe Geschwister, was ist das eigentlich? Warum wissen wir nicht vom prophetischen Wort Bescheid? Was ist das eigentlich? In den meisten Übersetzungen steht, und werden heulen und wehklagen alle Geschlechter der Erde. Das sieht so aus, als wenn der Herr kommt, und er kommt ja nach Zion, dass dann alle Völker der Erde zu einer Buße kommen, steht überhaupt nicht da. Und weil die Theologie das nicht geglaubt hat, bis heute auch ablehnt, wurden aus den Geschlechter der Erde, anders, aus den Stämmen des Landes, wo es eigentlich dasteht, die Geschlechter der Erde gemacht. So ist das. Wenn er kommen wird, als König und Messias zu Israel, auf den Berg Zion, dann werden heulen und wehklagen nicht alle Geschlechter der Erde, sondern alle Stämme des Landes Israel. Ist ein Unterschied. Ist ein Unterschied. Ja, Amen steht hier. Es geht hier einzig und allein um die sichtbare Wiederkunft des Messias auf dem Ölberg zu Jerusalem. Haben wir schon einmal darüber nachgedacht, Was für grauenhaften Höllenqual dieses Biss einschließt? Euer Haus wird euch zur Wüste werden. Diese Wüstezeit, wo Israel im Rachen der Nation gefangen war, das geht von der Zerstörung Jerusalems bis zur Wiederkunft des Messias. 100.000 Erhängte, Mann, zersägt und vergaste sie millionenfach. Ein Meer von Blut und Tränen steht vor uns. Und das alles im Namen der Christenheit. Fritz Zwei schrieb ein Buch vor Jahren, Israel unter Blut und Tränen. Kennt das jemand? Nicht. Ein aufregendes Buch. Dieses kleine Biss in Matthäus 23 ist aber auch ein Erlösungsschrei. Denn dann ist jede Nacht, jedes Elend, jedes Leid, jedes qualvolle und sinnlose Sterben zu Ende für immer vorbei. So, und jetzt kommt noch ein Wort, das steht gleich mit zusammen. Jetzt wird es aber etwas schwierig. Lukas 21, Vers 24. Zeitlich auf einer Ebene. Da heißt es, es ist eine Aussage, die eigentlich in das Jahr 70 nach Christus uns hinweist. Und sie werden fallen. Wer ist der Sie? Immer wieder fragen. Wer wird fallen? Israel wird fallen. Dieses Volk wird fallen. Durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und in dieser Zeit wird Jerusalem zertreten werden von den Nationen bis die Zeiten der Nationen ein Pleroma, einen Abschluss, eine Erfüllung haben werden. Können wir das mal abspeichern? Über die Nationen ist ein Zeitmaß bestimmt. Und wenn das Zeitmaß abgelaufen, erfüllt einen Abschluss, ein Pleroma, so steht das da, erhalten hat, dann hört die Zertretung Israels auf. Das muss uns doch zum Nachdenken anregen. Gott legt hier ein Zeitmaß, und zwar einen Zeitrahmen an Jahren über die Nationen fest. Wenn dieser eine Erfüllung, einen Abschluss gefunden hat, endet das eine und ein neues mit Israel beginnt. Dass Gott in dieser Nationenepoche, in den Zeiten der Nationen nicht die ganze Welt bekehren will, sondern nur eine Auswahl aus ihr zur Gemeinde des Christusleibes ruft, das durfte hier doch eigentlich kein Problem machen. Nein, müsste verstanden sein. Deshalb heißt es ja in Apostelgeschichte 15, dass Gott in dieser Zwischenzeit, wo Israel unter die Völker und Nationen geführt wird, ein Volk aus den Nationen herausnimmt. Erst wenn die Zeiten der Nationen eine Vervollständigung, einen Abschluss haben werden, dann erst werde ich zurückkehren und wieder aufbauen die zerfallene und verwüstete Hütte David. Werde sie bauen, ihre Trümmer will ich wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen den Herrn außerordentlich suchen und alle Nationen. Also übrig gebliebene und dann kommen alle Nationen dran. Heute nicht. Heute nicht. Das spricht Yahweh, der Ausführer dieser Pläne, wie er sie erkannt und festgelegt hat. Da hinein muss folgerichtig auch der sogenannte Missionsbefehl nach Matthäus 28 gestellt werden, weil Israel dann in der Lage ist, das Heil und die Rettung den Völkern zu bringen und dann ganze Nationen zu Jüngern zu machen. Und auf dieser Ebene der Gottesoffenbarung gehört natürlich auch das uns allen wohlbekannte Wort aus Römer 11, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis Das haben keine anderen Apostel, sondern nur der Apostel Paulus vom Herrn geoffenbart bekommen, wann die Verstockung und das Gericht über sein Volk ein Ende hat. Wenn es ausläuft. Nur er hat darüber Aussagen zu machen. Die anderen haben nur gefragt, wie lange noch, wie lange. Aber er durfte Aussagen machen. Und da heißt es hier, das Geheimnis der Verstockung Israel ist euch unbekannt, aber ich will es euch wissen lassen, dass ihr als Gemeinde aus den Nationen nicht euch selbst für klug dünkt, dass Blindheit und Verhärtung zum Teil dem Israelvolk widerfahren ist, bis... Was kommt jetzt? Bis die Vollzahl der Nationen, die Füllezahl, die Zeitenfülle der Nationen gekommen sei. Und also auf diese Weise wird ganz Israel gerettet. Habt ihr den Unterschied gemerkt, den ich gemacht habe? Die gesamte Heilsgeschichte war besetzt, dass wir die Fülle, das Pleroma der Nationen seien. Wir sind nie, nie die Vervollständigung der Nationen gewesen. Wir sind die Vervollständigung des Christus, aber nicht der Nationen. Bei mir hat es Jahrzehnte gedauert, bis ich mich davon verabschiedet habe, dass der Text hier etwas ganz anderes verstehen will. Die Gemeinde war noch nie, sag's nochmal, noch nie die Fülle der Nationen. Sondern wenn die Vollzahl an Jahren über die Nationen erfüllt sein wird, dann wird der Fluch weggenommen und ganz Israel gerettet werden. Es ist sehr wichtig, ein biblisches, ein fundamentiertes Wissen zu haben, auch im Blick auf den erneuten Feuersturm, der über Israel hereinbrechen wird. Ja, also das wollte ich mal mit diesem Biss euch auch vermitteln, dass wir in diesem Vers nicht vorkommen. Das war das Zweite, wie lange? Wie lange wird Israel unter der Decke bleiben müssen, wenn die Zeiten, die Gott an Jahren über die Völker und Nationen bestimmt hat, abgelaufen sind? Dann kommt Israel dran. Etwas schwierig, etwas Neues zu denken. Und jetzt der dritte Punkt. Wollen wir noch oder wollen wir nicht? Viertelstunde? Bitte? Jetzt wird es aber schwierig. Und zwar nehmen wir uns jetzt das Wort aus 2. Petrus 1, Vers 29 vor. Da wird von dem bis der Tag anbreche geschrieben. Hier möchte ich euch mal bitten, etwas quer zu denken. Ich lese den Text und so besitzen wir das prophetische Wort, auf welches zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Wir befragen also jetzt den verlesenen Text und fragen. Und so besitzen wir das prophetische Wort. Ich frage, besitzen wir es wirklich? Identifizieren wir uns mit diesem prophetischen Wort? Die meisten, die morgen früh in die Versammlung kommen, die haben es nur mit sich zu tun. Was sagt der Text mir? Was bedeutet das für mich? Wie kriege ich mein Leben in den Griff? Und wie gelingt es nun, einmal Gedanken zu denken, die der Vater im Himmel in seinem geschriebenen Wort macht und seine Absicht erkennen zu wollen, das ist söhnegemäß. Und die findet man heute kaum. Nichts für mich. Ja. Morgen Vormittag haben wir etwas für uns. Aber heute Abend müssen wir auch mal hier bei diesem Text bleiben. Und so besitzen wir das prophetische Wort als ein befestigendes Wort. Das gibt uns Orientierung. Wenn Paulus sagt, da wir nun die Zeit, den Kairos, den Gott festgelegt hat, erkennen, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Sein Imperativ ist das. Flügel lahm. Sieht man manchmal Kinder Gottes auch in der Versammlung sich bewegen. Ist es uns ein Bedürfnis, die Zeugnisse der Schrift ein klein wenig auseinanderfalten zu können? Jedenfalls ist prophetisches Wort ein Wort, was uns befestigt im Glauben und unerschütterlich macht und uns von unserem persönlichen, subjektiven Schriftverständnis wegführt, auf welches ihr zu achten wohltut. Das ist eine Wohltat. Prophetisches Wort? Ja, schwierig. Das ist also eine unübersehbare Ermutigung als eine Lampe. Das ist kein Scheinwerfer, der ganz München und Erzgebirge erleuchtet. Nein, nur eine Lampe. Eine Lampe. Und die Lampe scheint wo? An einem dunklen Ort. Das ist unsere Erde. Da leuchtet ganz punktuell sein Wort hinein beim Betrachten und beim Lesen. Bis der Tag anbreche. Ich betone noch einmal, bis der Tag. Dieser Tag, der steht ganz, ganz weit hinten. Ein Tag, wo alle Finsternis durchstrahlt wird. Ein Tag, wo es keine Nacht mehr geben wird. Weil das Licht ganz am Ende alle Schatten des Todes restlos verschlungen haben wird. Das ist dieser Tag. Ganz am Ende. Noch einmal. Bis der Tag durchstrahle, tief Luft holen und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen oder in unserem Herzen. Ein nicht auszulegender Gedanke. Habt ihr jemals mal ein Auslegen gehabt? Warum auch? Warum auch? Lesen wir diesen Text doch richtig. Bis der Tag anbreche und durchstrahle alles. Und nicht der Morgenstern. Nein, nein, sondern der Phosphorus. Der Lichtträger wieder seinen Endzweck, seine Bestimmung erreicht haben wird. Habt ihr gemerkt? Ich habe zwei Wörter ausgetauscht. Ich habe sie ausgetauscht. Und zwar Morgenstern mit Lichtträger. Weil es für den Morgenstern ein anderes Wort im Grundtext gibt, nämlich Astera. Ich bin der helle, glänzende Morgenstern. Astera, Offenbarung 22. Aber hier und nur hier finden wir das Wort Phosphorus. In der lateinischen Übersetzung wird es mit Luzifer wiedergegeben. Jetzt wird es noch verrückter. Wie soll der Morgenstern in unserem Herzen aufgehen? Und wenn aber da gar kein Morgenstern steht, sondern Phosphorus, wie soll der in unserem Herzen aufgehen? Eine Parallele finden wir in Jesaja 14, wo es heißt, ach, wie bist du aus dem Himmel gefallen, du Glanzgestirn der Morgenröte, du strahlender und schöner Phosphorus. Da ist doch zweifelsfrei Satan gemeint. Könnten wir diese Text aus Jesaja 14 auch in 2. Petrus 2, 1 übertragen? Ich lese diesen Satz noch einmal. Und so besitzen wir das prophetische Wort als ein befestigendes Wort, auf welches ihr zu achten wohltut, welches an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und durchstrahle und der Phosphoros, der Lichtträger, wieder seinen Endzweck, seine Bestimmung erreicht haben wird. Anna Tolle, hinauf seine Bestimmung haben wird. Vers 10. Indem ihr in eurem Herzen das erkennt, was vorher ausgesagt worden ist. Nicht der Phosphorus soll in unserem Herzen aufgehen und meinetwegen der Morgenstern, sondern wir sollen das in unserem Herzen erkennen, was vorher ausgesagt ist. Dass dieser Lichtträger seiner ursprünglichen Bestimmung wieder zugeführt wird. Nämlich, dass keine Prophetie, auch diese nicht, aus eigener Auslegung kommt. Denn die Prophetie wurde niemals durch den Willen eines Menschen hervorgebracht. Vielmehr heilige Männer Gottes redeten, geführt vom Heiligen Geist. Liebe Geschwister, welche eine ungeheure Bedeutung steht doch hinter diesem prophetischen Wort. Und hier in Verbindung mit dem Wörtlein bis. Was müssen wir wissen? Dass es im Grundtext keine Interpunktion gegeben hat. Ich fand nur bei Menge, dass er auch den Vers 10 so beginnen lässt. In eurem Herzen sollt ihr das erkennen, dass diese gewaltige Prophetie von dem Endausgang des Fürsten der Finsternis seine Bestimmung wieder zu haben, göttlichen Ursprungs ist. Ein überwältigendes Zeugnis, dass Gott alles Unheil in Heil, dass jeder Irr- und Abweg zu ihm zurückläuft, jede Auflehnung und Erhebung in tiefer Beschämung und huldvoller Anbetung enden wird. Auch bei dem letzten Feind. Wir beten miteinander. Lieber Vater, du hast uns in deinem Wort deinen Willen aufgezeigt, damit wir auch aus der Kraft des Evangeliums Mut und Zuversicht und Hoffnung gewinnen können. Und dann gibst du uns auch einen Blick hinein in Zusammenhänge und Abläufe deiner Heilsgedanken. Wir sind manchmal nicht in der Lage, das auszudrücken, was du uns erkennen lässt, wenn wir hindurch oder hinüberschauen dürfen, wo die Kraft deiner nie zu Ende gehenden Liebe und deiner unbegrenzten Gnade und deinen Erbarmungen dein ganzes Schöpfungswerk erreicht und mit deinem Leben erfüllen wird. Lass uns in diesem auch unseren Weg finden und in Gehorsam ihn gehen. Segne diese Gemeinde hier an diesem Ort und alle Heiligen in dieser Stadt. Und dann bitten wir dich auch für den Nachhauseweg, dass du uns begleitest und heil durch die Straßen bringst, uns eine erquickende Nacht unter deinem Frieden schenkst und morgen ein neues Begegnen und ein Wiedersehen unter deinem Wort. Wir danken dir von Herzen dafür. Amen. Wir singen aus unserem Liederbuch 907, 1 bis 3.
Ja, Johannes, vielen Dank für deine engagierte Predigt und auch deine Begleitung bei Musik und allem drum und dran. Vielen Dank nochmal. Ich möchte also alle morgen einladen für morgen früh um 10. Und vielleicht noch ein Wort zum Eingang. Johannes hatte mir keinen Titel vorgegeben und auch keine Bibelstelle. Und er hatte nur das Wort bis erwähnt. Und wer da nachguckt, ich habe 47 Seiten, circa 20, also gut 800 Stellen gefunden. Und dass ich einige getroffen habe, die Johannes so gut wusste, kann man wissen, wer das bewirkt hat. Ich möchte euch noch verabschieden mit einem Wort, das sehr bekannt ist aus Psalm 23, den Vers 4. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Allen einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.